Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und der treue Zuhörer wird die Stimme, das Gesicht meines heutigen Gastes schon kennen. Ich darf heute den lieben Gerhard Kürner zu meinem Follow-up-Format einladen. Er ist der vierte Gast. Und lieber Gerhard, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben vorher schon gesprochen. Sehr, sehr busy bei dir. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Ich bin schon mega gespannt. Du wirst meinen Zuhörerinnen und Zuhörern deinen Einblick gewähren. Danke für deine Zeit.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich besonders, dass wir uns sozusagen wieder hören und sehen. Nur dazu, was ich von dir so erfahren habe, ist mega erfolgreich, ganz spannend unterwegs. Und wenn man das rückblickend anschaut, von damals zu jetzt, ist dir ja eigentlich extrem viel gelungen. Und das finde ich sehr, sehr cool.
Ja, danke dir vielmals. Jetzt würde ich gleich damit hineinstarten, der Überbegriff Veränderung. In dem letzten Jahr hat sich, glaube ich, in vielen Geschäftsbereichen sehr, sehr viel getan. Geschuldet der Pandemie. Du mit deinem Unternehmen 506, ja, ihr macht sehr datengetriebenes Marketing und seid da auch wahnsinnig erfolgreich. Und was sich bei euch getan hat in dem Jahr, ist eigentlich unpackbar. Jetzt würde ich gleich damit beginnen. Was hat sich bei dir alles verändert innerhalb von einem Jahr? Ich habe nachgeschaut, das Interview haben wir im Oktober 2020
wirklich?
Aufgenommen.
Okay.
Ja. 3. Okay. Oktober 2020. Du darfst gerne ausholen, was hat sich bei dir alles verändert und wie stehst du Veränderung gegenüber? Was ist deine Ansicht?
Boah, das ist also, du hast die Angewohnheit, Fragen zu stellen, wo ich sage, okay, hol dir bitte was zum Essen und zum Trinken und bis morgen Mittag nichts Neues mehr vor. Durch die lange Erfahrung sozusagen sammelt sich bei mir da immer ein Archiv, das reicht für 45, 30 Minuten gar nicht aus. Was hat sich verändert? Ich habe in der Vergangenheit immer schon gedacht, ich und wir sind teilweise sehr schnell unterwegs und es passiert sehr viele Dinge auch in meiner Zeit als Manager bei der Voestalpine, wo wir gedacht haben, wir sind schneller in dem Wachstum damals und muss erkennen sozusagen, nein, es geht immer nur schneller. Und nur schneller heißt nicht automatisch leichter oder fehlerfreier, sondern einfach alles, also alle Höhen, alle Tiefen einfach auf Speed unter Anführungszeichen. Und wir sind ja eigentlich noch sehr, sehr jung, aber wenn man mir das persönlich natürlich nicht ansieht, wir sind jetzt am Ende des zweiten Jahres, wir haben im ersten Jahr sozusagen uns aus dem Online-datengetriebenen Online-Marketing rausbewegt, haben dann angefangen mit First-Party-Tracking zu arbeiten und da außerhalb der Google-Welt hervorragende Produkte und toller Konzern, aber ich habe halt die Daten nicht selbst im Griff, ich kann auf die Rohdaten nicht zugreifen, weil einfach Google das für sein Geschäftsmodell einfach für sich braucht und nicht teilt. Das ist nicht gut, nicht schlecht, es ist, wie es ist. Ja. Wir gehen aber davon aus, dass die Zukunft darin liegt, dass ich Dinge wie Technologie, wie Google natürlich weiter einsetzen werde, aber der Kern wird darin liegen, dass ich meine eigenen Daten sammle. Unter eigener Ownership und eigenen Daten meine ich alle Informationen. Also wir haben heute wieder quasi ein Meetup gehabt, das war unglaublich. Weil man das Team gezeigt hat, bei den E-Commerce-Kunden, wir können mittlerweile über hunderttausende Käufer herausfinden, über welche Kampagne ist er denn gekommen, also hat er gesucht, hat er nicht gesucht, hat er gekauft, und weil wir CRM-Daten mit verbinden, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, ich kann dir genau sagen, über welche Kampagne hat zum Kauf geführt und ganz speziell, war das ein Käufer und ein Produkt mit einer hohen Rücksendequote oder nicht? Okay. Wir können mittlerweile nachweisen, mit der Art von Kampagne züchtest du viel Rücksendungen zum Beispiel. Okay. Also solche Dinge, die undenkbar eigentlich jetzt sind oder nur für Abermillionen Euro. Und das haben wir aufgebaut. Wir haben uns dann auch im Technologieplattform sozusagen erweitert. Wir haben uns da festgelegt auf den Privacy-Marktführer für den Tracking-Bereich, damit wir zu unseren Daten kommen. Das ist Pivik Pro. Die haben auch einen sehr, sehr großen Rückenwind erlebt. Aber das ist auch wieder toll. Der Masi dort, das ist der CEO von Pivik Pro, mit dem sehe ich mich viel öfter noch wie mit dir, aber eine Basis auf der Vertrauensseite, wenn ich ein Thema habe, rufe ihn an und er umgekehrt. Das heißt, wir können da wirklich eine gemeinsame europäische Allianz bilden. Sie sind selbst auch sehr stark im Aufwind momentan.
Super.
Und haben dann auch begonnen, erste Softwareprodukte selbst darauf aufzusetzen. Eines der spannendsten ist ganz sicher unser Lead-Scoring-Modell, wo wir im Medienbereich alle Besucher, also auch die anonymen Daten, wir reden ja da nicht nur von dem, hat sich eingeloggt oder CN-Daten, sondern anonyme Daten und registrierte und Abo-Daten, da reden wir von 100 Millionen Datensätzen pro Monat, die analysiert unser Lead-Scoring-Modell, okay, sieht sich an, welche Aktivität führt zu einem Abo, da hängt sogar in der Redaktion ein Dashboard, da können die Redakteure sehen, welche Informationen waren so wertvoll, dass sich jemand aufgrund dieser Informationen ein Abo geleistet hat. Also ist unglaublich spannend. Also nicht, weil ich dem Volk nach dem Mund schreiben will, sondern ich sehe das erste Mal, wo jemand sagt, hey, Alter, der Inhalt, der ist so viel wert, für das nehmen wir jetzt ein Abo. Und das ist eine Kernfrage sozusagen für das Geschäft. Und da ist es so, dass unsere Modelle quasi das Ansehen, die analysieren das Verhalten von denen, die ein Abo machen, und rechnen das dann um auf andere Besucher. Das heißt, wir können dann auf anonyme oder auch registrierten Besucher sagen, wir nennen das einen Score von 0 bis 1. Der zeigt ein Verhalten wie einer, der ein Abo abgeschlossen hat. Der ist sicherlich am besten interessiert. Der hat einen Score von 70%. Und der bekommt dann eine ganz spezielle sozusagen Kommunikation oder Angebot. Alleine mit die Variante haben wir quasi bei einem Kunden in einem Quartal zweistellig gesteigert und das ist das Wichtigste, die Zufriedenheit, das Customer Experience auch gesteigert. Weil nichts lästiger wird das, wer kennt das nicht, ich will eigentlich kein Abo, ich schaue nur hin und permanent jetzt Abo kaufen und wieder und irgendwann nervt die diese blöde Werbung. Und das schließen wir aus und das ist so super gelungen. Wir wollten auf diesen noch eine Stufe draufsetzen, sondern wir wollen nicht Modelle nur bauen. Wir wollen eigentlich eine Software, eine kleine Plattform bauen, die aus diesen riesen Datenmengen Dinge analysiert und erkennt, die du als Mensch nicht mehr sehen kannst. Und damit war Saturn geboren, unsere Analytics-Plattform. Wir haben diese dann bei AWS eingereicht. Da hat es für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz einen sehr kurzfristigen Call gegeben. Da ist dabei gestanden, Wahrscheinlichkeit weniger wie 10%. Und ich sage einmal, der Andreas Stöckel, unser AI-Guru, hat gesagt, das wird sowieso nie was. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß für den Kommunikation, Sales, Marketing, ich bin Zweckoptimist, sonst würde ich mir jeden Tag sozusagen in den Bereich erschießen müssen. Ja. Aber ich habe gesagt, ach, nein, das wird auch nichts. Wir machen es aber trotzdem, weil wir wollen ja sowieso FFG einreichen und das ist ein super Training. Quasi, wir müssen alle Technologien erklären, wir müssen die Geschäftsmodelle machen. Also einfach, lass uns trainieren. Und dann, den Satz, der ist ja nicht von mir, und dann haben wir den Schaffbunger. Also wir waren komplett von den Socken, wir haben ein Hearing gehabt, da waren wir schon überrascht und dann haben wir eine Zusage bekommen. Und das ist natürlich, das hat uns massiv unter Zugzwang aufgebracht. Erst einmal toll, dass es solche Sachen gibt, das ist eine hohe Förderung, rennt aber nur 8 Monate und du musst sofort losstarten. Und wir haben natürlich nur keine 3 Developer sitzen gehabt. Dann haben wir extern und intern, also irgendwie, das hat man wieder nicht versucht. Aber jetzt sind wir mitten drinnen in der Produktentwicklung. Wir sind schon bei der Hälfte. Wir kommen im Februar kommen wir mit der Beta-Version bereits raus. Und das Spannende ist, Saturn wertet all diese Abermillionen Informationen aus. Welche Uhrzeit, welches Gerät. Also wir reden immer von guten Daten. Also immer nur Content zugestimmt. Bei uns Content, es gibt keine Grauzone. Der User stimmt zu, er weiß, was es ist und er will das. Also andere Dinge greifen mir nicht an, weil ich glaube persönlich, was andere ist Schwachsinn, es wird immer funktionieren langfristig. Mhm. Und da findet Saturn dann Besucher und Usergruppen raus, die ein gleiches Verhalten zeigen. Sprich, die auf gewisse Werbung reagieren, denen auch Projekte gut gefallen, denen, die dann einkaufen und anderen und zeigt dir diese Besuchergruppen. Und das Spezielle ist, das ist ein Teil der KI und der zweite Teil, der ist eigentlich komplexer, der klingt nicht so, dann beschreibt Saturn diese Zielgruppe.
Okay.
Und das ist natürlich heftig, weil, das haben wir am Test noch, über NLP und Topic-Clusterungen versucht er diese Dinge zu beschreiben. Also, dass ich ein Attribut sage, Uhrzeit oder Gerät, ja, das geht eh, aber wir wollen ja wissen, was haben denn die da? Und das soll Saturn mir dann sagen. Super, super heftig. Also das ist der größte Forschungsbereich. Und Saturn sagt da dann auch noch KPIs dazu. Die sagt, du, diese Wolke, die ich da sehe, die sind Preisprozent deiner Gesamtbesucher. Die machen normalerweise so und so viel Umsatz, wenn es E-Commerce zum Beispiel ist. Oder die haben einen Lead-Scoring-Index von 0,7, also ganz hoch für das. Und das beschreibt da alles Saturn. Unser Turm speichert diese Dinge auch ab, die kann ich über eine Zeitreise beobachten. Und das ist eine ziemliche Challenge, aber da will ich in die Technik nicht so viel reingehen. Und wenn ich diese Gruppe habe, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, hey, mit denen möchte ich jetzt was machen. Und dann kann ich diese Gruppe nehmen und sagen, ich möchte sie datenschutzkonform, entweder wenn ich E-Mail-Adresse habe, in mein E-Mail, in mein CRM-System. Und sonst, wenn ich halt quasi meine Pixels verbaut habe, dann möchte ich als Custom Audience auf Facebook kommen. Das heißt, Saturn schlägt dir etwas vor und bietet dir dann noch die Möglichkeit, diese Informationen weiter zu verarbeiten. Und das Ganze in einer grafischen Oberfläche, das musst du dir vorstellen wie eine Landkarte, wir nennen es Landscaper. Das heißt, du musst nicht stundenlang in Tabellen und Spreadsheets, wie man es von Google Analytics und anderen herumgeistern, sondern du gehst nur dort drinnen. Und wir bauen gerade auch noch quasi eine Notification mit ein. Das heißt, Saturn schickt da eine Nachricht, sagt, hey, ich habe da gerade 17.000 Besucher gefunden, die zeigen ein ganz auffälliges Verhalten. Schau dir das bitte an. Mhm. Und da liegt aber ein wichtiger Punkt auch noch, in dem schau dir das bitte an, da liegt drinnen, wir reden immer von Human in the Loop. Also okay. Wir reden von assistierenden Systemen. Saturn ist ein assistierendes System für Online-Marketer oder Geschäftsführer. Er schlägt dir etwas vor und du als Mensch triffst dann eine Entscheidung, mache ich damit was oder nicht. Mhm. Das ist deswegen so wichtig, weil wir das als ein der wichtigsten Elemente sehen. Wir haben auch das Thema Ethik mit drinnen. Das spielt am Markt null Rolle, interessiert niemanden. Ja. Haben wir es aber für den AWS-Bereich noch explizit rausarbeiten müssen, weil das sind so Fragestellungen zum Beispiel, ich habe eine E-Mail-Adresse dabei. Hast du für diese E-Mail-Adresse ein Double-Opin oder nicht? Und dann kriegst du schon einen Score. Gehst du noch an Bias vor? Sprich, hast du eine Einschätzung, wer eine Frau oder ein Mann ist? Also, solche Dinge nehmen wir schon mit. Das wird erst in ein paar Jahren relevant werden, aber wir nehmen es jetzt schon mit. Aber das ist der Kern und wir sind im Februar fertig. Wir haben jetzt schon drei quasi Referenzpunkte, mit denen wir bereits starten. Und dann eine Warteliste mit drei Branchen, die wir da gerade bevorzugen ein bisschen, wo wir dann ins nächste Jahr reingehen. Und parallel dazu haben wir unseren Data Science-Bereich auch weiter aufgebaut. Da dürfen wir schon im Finanz-, Bank-, Medien- und E-Commerce arbeiten, wo wir Scoring-Modelle hochrechnen. Das sind ja immer, du hast im Kern, wenn du über Daten riechst, hast du drei Varianten. Das ist einmal, wie bekomme ich einen Kunden? Das ist Lead-Scoring. Also wie könnte ich denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass du was kaufst? Und ganz ehrlich, die CRM-Systeme können da schon noch was leisten, das ist nicht schlecht, aber CRM-Systeme können nur das machen, was ich ihnen als personenbezogene Daten gebe.
Richtig.
Wenn du ein CRM-System hast und ich habe keine E-Mail-Adresse, keinen Namen, dann kann das CRM-System gar nichts machen. Ja. Und ein HubSpot oder andere Produkte, die hervorragend sind, der kann auch nur sagen, der war einmal auf der Website. Aber wir nehmen die Dinge auch schon mit. Und das ist sozusagen einer der Punkte, wo man sagen, mit dieser großen Menge an Daten kann man einfach Insights finden, die man sonst nicht findet. Und das betrifft Lead, also wie komme ich dich zu einem Kunden, und das muss ja nicht immer die Transaktion sein. Wir haben im Interieurbereich sozusagen einen Küchenhersteller, der verkauft ja keine Küche um 40.000 Euro im Online-Geschäft. Ja. Ja. Sein Verkauf ist eigentlich der persönliche Termin. Und da sorgen wir dazu sozusagen, dass wir herausfinden, wer ist denn am besten geeignet, durch welche Maßnahmen, dass er dann einen Termin macht. Und wir schauen uns eben nicht nur die Wirksamkeit von Werbung an, wie klassische große Plattformen tun, sprich, was ist mein CPM, also Cost per Mille, habe ich gut eingekauft, wie viele Klicks hast du drauf und von mir aus hat der nur gescrollt auf der Webseite. Nein, wir können uns anschauen, er ist an dem Uhrzeit über diese Sache gekommen, er ist auf der Webseite, hat er diese ganzen Kreise gezogen. Dann hat er eine Suchanfrage noch gemacht in der Früh und dann hat er das gemacht. Das rechnen wir hoch und schauen uns an, wer von denen hat die größte Wahrscheinlichkeit zum Kauf und warum. Also wir gehen nicht ans Optimieren der Umsätze alleine, sondern wir wollen auch das Customer Experience verbessern, dass nur der, der es braucht, das reinkriegt. Also Lead ist das Erste, in der Mitte durch Segmentieren, dass ich sage, hey, ich habe Kunden, die haben 3 Jahre jedes Jahr im Frühling eingekauft und es im 4. Jahr machen sie es nicht mehr. Why? Ja, also dieses rausfinden, wo ist das Problem, segmentieren in Bestandskunden, CLV heben und am Abschluss, da sind wir noch nicht tief drinnen, da haben wir erst ein Projekt gehabt, ist Churn-Analyse. Also wir haben es für ein Telekom-Unternehmen schon gemacht, wo wir sagen, hey, wieso laufen die Kunden davon? Was kann da der Grund sein? Und das machen wir momentan nur manuell mit einer explorativen Datenanalyse. Ja. Da haben wir uns in einem Telekom-Bereich zum Beispiel, angesehen und da haben wir dann rausgefunden, dass so diese typischen Meinungen, wann du viel Umsatz machst oder wann du Streaming-Dienste nutzt, ja, dann bist du quasi einer, der wahrscheinlich bleiben wird. Mhm. Am ehesten noch. Spielt überhaupt keine Rolle, ob du Streaming hast oder ist wurscht. Wir sind draufgekommen unter anderem, dass wenn in deinem Haushalt mit dem gleichen Namen ein weiterer Vertrag existiert, sprich, wenn der Verwandtschaft, der Frau, der Schwester auch einen Vertrag hat, sinkt die Churn-Rate um 60%. Obwohl wir in einer Welt leben, wo wir genau wissen, das ist eigentlich wurscht, ob du jetzt bei A bist und ich bei B, weil das kostet eh nichts, aber das ist immer noch im Kopf drinnen, zum Beispiel. Ja. Das heißt, eigentlich müsst ihr in der Werbung nicht sagen, so viel Euro für so viel Gigabyte, sondern schenkt der Mama einen Vertrag, verdammt ja. Nochmal, weil ich weiß, dass du noch nicht dann länger bleibst. Oder ein anderer Fall, da gibt es ein sogenanntes Handy-Backup, das ist ein ganz kleines Ding, kostet 1,90 €. Wenn ich das mache, sinkt die Churn-Rate um 80%. Das heißt, eigentlich müsste jedem Erstkunden nach 9 Monaten vor Ablösung sagen, ein Handy-Backup schenken. Weil wenn der an CLV, also Customer Lifetime Value von 30 Euro hat und da ziehe ich 1,90 €, aber er bleibt mir dafür, brauche ich glaube ich nicht nachdenken drüber. Also wie gesagt, Lead, wie kann ich rausrechnen, wer ist mein bester Kunde? Bestandskunde, wie kann ich besser servicieren und wie finde ich denn raus, dass er mir hinten nicht weggeht? Und das funktioniert sehr gut. Wir haben oftmals sozusagen die Herausforderung, dass wir Leuten erklären müssen, hey, wir sind keine Agentur, wir haben auch keine Kreativen, wir sind sozusagen Marketing- und Tech-Dienstleister und bauen Software. Wir arbeiten ja auch für andere Agenturen, also für die einen quasi vordergründig und die anderen eher im Hintergrund. Aber sozusagen, wir liefern dir eine Grundlage für deine Geschäftsentscheidung, fürs Marketing. Die Botschaft, also was du dem dann schickst oder machst, das musst du machen oder der Agentur oder andere. Wir liefern dann nur die Basis und sagen, hey, aufpassen, da und dort. Und da haben wir innerhalb der letzten, 10 Monate auf der einen Seite, wir arbeiten jetzt mit 7 CDPs und 7 Data-Science-Projekten mittlerweile innerhalb von den 12 Monaten genau an diesen Themen. Und nächstes Jahr, wenn Saturn heraus ist, wollen wir eigentlich sozusagen die Data-Science-Themen verdoppeln und wir wollen im ersten Jahr mindestens 5 Firmen sagen, ohne Saturn hätte mein Leben keinen Sinn.
Geil. Also wir haben also uns noch einiges gut. Veränderung. Sehr viel Veränderung.
Das war jetzt die Kurzfassung.
Wie gehen Kunden, weil ihr seid ja der Vorreiter, ja, das muss man ja so sagen. Ja.
In dem Bereich sind wir momentan sehr alleine. Es ist eine winzig kleine Nische, ich sage, weil das ist ein Haarriss quasi im Digital-Business momentan, den noch nicht jeder sieht oder überhaupt niemand dran denkt.
Was kannst du Personen mit auf den Weg geben, die sich genau in solche Nischen hineinwagen? Ich habe das ja selber gewagt mit Podcast. Ich meine, das ist jetzt eine größere Nische als jetzt bei dir. Ja. Wenn du da wirklich Nische gehst, zwar von Kunden etwas komisch am Anfang beäugt wirst und die sich fragen, hey, wofür soll ich das eigentlich machen?
Was bringt mir das überhaupt?
Aber long-term gesehen, weil du bist auch jemand, der immer langfristig denkt, ja, und sich Ziele langfristig setzt. Was hast du da an Erfahrungen gemacht? Weil, wie gesagt, das ist nicht dein erstes Unternehmen und du ist, glaube ich, auch immer dein Ansatz, so früh wie möglich etwas zu starten und dann wirklich long-term da dran zu bleiben.
Ja, also das ist, also grundsätzlich glaube ich, du gewinnst am Markt, und das war früher auch schon so, du gewinnst am Markt immer nur aus der Nische.
Ja.
Also ehrlicherweise, Nike hat nicht Fußballschuhe, Golfschläger, Laufschuhe, Jacken gemacht, sondern das war ein aus aktueller Sicht eigenartig aussehender Laufschuh, selbst zusammengenäht, der zum Joggen da war, aus der Nische aus. Wenn du dir anschaust, da bist du noch zu jung, aber anschaust, der Ursprung der Messenger-Dienste unter Anführungszeichen war ein israelisches Unternehmen, das sie ICQ genannt hat, ICQ. Okay. Das war im Prinzip ein Fenster, so ein kleines Windows- oder Mac-Fenster, mit einem Textfeld, nur mit Text und einem Knopf. Da hat es keine Emojis noch gegeben, du hast Text schreiben können, einen Knopf drücken und dann ist das versendet worden. Das war ICQ. Und das war dann ein Riesenboom auf der ganzen Welt. Das heißt, jeder startet immer aus der Nische. Die große Gefahr ist eben zu sagen, ich gehe zu breit raus. Ich gehe gleich auseinander. Selbst wenn du viel Geld hast, es gibt einen Haufen Unternehmen, die breit rausgegangen sind. Da gibt es große Firmen in Amerika, die im Stealth-Mode quasi über Jahre Milliarden verbraucht haben, weil sie 3D-Brillen und virtuelle Welten erbauen wollten, ohne einen Namen nennen zu wollen, wo man jetzt drauf kommt, okay, die haben das Produkt war hardwaremäßig nicht nur und ist nicht gegangen. Also man startet grundsätzlich als Erfolg immer aus einer Nische. Und die Nische heißt nicht, du bist klein oder groß. Wenn du jetzt meinen ursprünglichen Arbeitgeber fürs Alpine hernimmst, da war die Nische, dass man Stahl erzeugt, also Eisen und Stahl erzeugt, da hat man nichts damit gemacht. Da hat man quasi, ich sage es ganz einfach und darf man nicht böse sein, ich habe einfach einen großen Kocher genommen und da habe ich quasi Kohle und Erz reingehabt und jetzt unten was rausgekommen, das habe ich einmal gewälzt und habe es weggegeben. Das ist eine Nische, aus dem kannst du noch nichts machen. Da brauchst du kannst kein Auto, kein Träger, nichts bauen. Es ist riesig, aber es ist eine Nische in der Wertschöpfung. Und ich glaube, das ist einmal grundsätzlich wichtig. Und in der Nische ist immer relevant auch zu sagen, was ist die Marktgröße oder wann kommt der Markt? Und das ist das, was sich bei mir verändert hat. Also ich habe es gesehen und war dann sehr früh dran. Aber ich war früh dran, als der Markt schon da war. Ich sage einmal, manchmal ein bisschen früher bei der Föstalpine habe ich damals mit Rainer Lischke von Web Dynamite, jetzt heißen sie Avocado und dann glaube ich zu KTM, das erste SMS-Aktienservice im Jahr 2001. Da hat es WAP gegeben, da hat es nicht einmal irgendwas anderes. Da hast du ein SMS gekriegt, wenn der Kurs höher oder niedriger war. Das war cool.
Ja.
Und ich sage mal, das Thema Podcast, in dem du drinnen bist, das ist auch etwas, wo man sagt, okay, wenn man bald am, also das Thema war ja schon da.
Und ja. Der Hintergrund iPod, ist ja. Am ersten iPod war schon das Icon schon drauf. Ja? Also es ist prinzipiell nichts Neues, muss man ja so sagen.
Ja, genau. Aber der Markt ist dann aufgegangen. Und der Markt ist natürlich in dem Sinne explosionsartig gestiegen aus einem einfachen technischen Grund, weil früher hat die jeder für einen Vollidioten geholfen, wenn du mit einem Kopfhörer auf der Straße gelaufen bist. Okay, in die 80er hat es dann quasi Rapper gegeben, die haben die großen Schafe gehabt. Ja. Jetzt ist es Standard, dass du permanent ein Audio-Device im Ohr rund um dich hast. Damit ist der Markt explodiert. Und wenn man in diesem Markt sehr früh mit hoher Qualität wie Jutra ist, dann kann man sich hier schon reinarbeiten. Das heißt, das sind Dinge, die gehen mit, ich sage einmal, mit einem guten Plan, wenn der Markt kommt, wenn man schlau ausweitet mit überschaubaren finanziellen Mitteln.
Ja.
Das ist sozusagen, das ist schon mal ein großer Erfolg. An dem scheitern auch nicht. Wir haben zuerst über ein Beispiel gesprochen, wo man sagt, in einem Jahr ein Podcast, okay, vielleicht kein großer Erfolg.
Ja.
Das ist ein Punkt. Und dann gibt es aber noch eine Steigerung davon. Und zwar die Steigerung heißt, es ist eine Nische, wo ich glaube, dass die in 2 oder 3 Jahren kommt. Das ist sozusagen die große Challenge. Ich sage mal, das ist das Eck, in dem wir drinnen stecken, weil wir haben vor 3 Jahren den Gedanken gehabt, wir haben vor 2 Jahren angekommen. Das, was wir jetzt drehen, ist, dass man ja sagt, okay, wir lösen dir ein Problem, das du noch gar nicht hast,
ja,
weil du dir die Daten nicht hast. Also ich sag, wenn man einen Chart herzeigt, wo man draufschaut, 86% ist der Marktanteil von Google Analytics. Ein super Produkt, das kostet nichts gratis, aber hast ich habe keinen Zugriff auf meine Rohdaten, auf andere Informationen, habe ich ja das Problem noch gar nicht, weil ich sage, ich hätte gerne meine Rohdaten so ausgewertet, dass ich einen Geschäftserfolg habe. Weil ich die Rohdaten noch gar nicht habe und weil ich noch gar nicht weiß, dass ich die eigentlich brauchen darf. Das heißt, wir sind quasi nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Welle dann relevant. Und das ist natürlich eine andere Challenge dann. Erstens, das muss nicht stimmen, was der Kühner da gerade sagt und glaubt, aber die ganze Welt drüber spricht. Wobei man merkt schon, vor 3 Jahren haben wir das erste Mal, habe ich den Entschluss, was in die Richtung zu gehen. Wir haben über First-Party-Daten vor über einem Jahr gesprochen. Mittlerweile ist das Thema Third-Party-Cookie und Tracking verboten auf Apple. Übrigens eher grandios, weil ich sage, das unter diesem Privacy-Mantel, der da immer quasi rumgeschnürt wird, verbergen sich natürlich intensivst kommerzielle Dinge.
Ja,
also ich
ja.
weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber die mit iOS 14 quasi, mit dem Zustimmen des Webprojekts und Co. Und da gibt es Streitfälle, aber der höchste Wert, den ich kenne, ist 12% Zustimmung. 12 zum Tracken und alle anderen nicht. Und es gibt Werte mit 6. Aber zu was hat es geführt? Kann man auch gerne in der Financial Times nachlesen. Alle Social Media, also von Pinterest über Facebook und Co., alle, die mit Bezahl-Apps da drauf waren, haben vom Beginn bis in den Herbst rein festhalten, 10 Milliarden Dollar verloren an Werbegeldern. 10 Milliarden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Geld verschwindet da nie, es wechselt ja nur den Besitzer, wie es so schön heißt. Wo wird denn das jetzt gelandet sein? Es wird natürlich auf anderen Kanälen auch sein. Aber du kannst nachschauen, und die Financial Times hat das wirklich gut ausgearbeitet. Spannenderweise haben sie die Apple Ads im App Store und rund um die Ads haben sie verdreifacht. Um 350% sind diese gestiegen. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Also ich sage, Privacy ist schon ein Thema, aber man muss vorsichtig sein, dass man quasi nicht den Robin Hood immer auspacken soll. Da gibt es schon kommerzielle Hintergründe. Am Ende des Tages heißt es aber nichts anderes wie, jeder wird sein Ökosystem beschützen. Und am Ende des Tages ist es eh egal, weil weder du noch ich haben einen Zugriff in den App Store rein, haben einen Zugriff in die Facebook-App oder in andere Punkte rein. Und das wird, natürlich müssen sie datenschutzkonform arbeiten. Aber ich sage, dass sie zusperren, machen sie ja nicht wegen dem Datenschutz. Den machen sie ja um das Ökosystem für sich. Und das ist ein ganz legitimer Geschäftsfeld. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Jeder kann das auch machen. Es wird immer so negativ geschrieben. Es ist nur so, wir haben jetzt so eine Sättigung erreicht, und man sagt, okay, das kann man nicht ändern. Außerdem, das ist wie wenn ich sage, wir würden jetzt in einer Zeitung, würdest du auf der einen Seite ein Inserat schalten und wir auf der anderen. Das heißt, wir können beide was machen, aber wir können keinen Wettbewerbsvorteil mehr raus. Okay, du kannst da eine coole kreative Agentur suchen, die einen wahnsinnig geilen Inserat macht und deswegen sind die Leute begeistert, aber lassen wir das mal weg. Es bleibt gleich, du hast der Fläche gebucht, ich habe Fläche gebucht. Und wir nähern uns auch im Digitalen diesem Zustand. Du weißt, es gibt voll viel Facebook-Spezialisten und schlag mich tot, Lead-Generierende, Wahnsinnige und was auch immer. Der Markt ist ja riesig auch von der anderen Seite geworden.
Das stimmt.
Und eigentlich, wenn ich sage, ich kenne mich gut aus, in der Google-Welt, also Google Ads, DV360, alles, Programmatic, Social, das ist ja nicht mehr, kommt ja nicht jeden Tag was Neues, wenn es nicht bei TikTok ist zum Beispiel. Aber zu sagen, du kannst ja dort einen Wettbewerbsvorteil haben, das ist schon schwer. Wenn du und ich beide gut sind, können wir gleich gut schalten. Du wirst keinen besseren CPM zusammenkriegen, der Klickrate wird in dem so viel anders, du wirst ungefähr gleich. Wie schaffe ich es denn dann noch, einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, außer dem Produkt und Ihnen? Indem ich mehr Daten habe, indem ich mehr Informationen finde, um ein besseres Service, ein richtigeres Angebot zu kriegen kann. Wie schaffe ich, dass ich von 100 Besuchern nicht 3 zu Bezahlkunden bekomme, nämlich auch so, dass sie mir nicht weglaufen danach wieder, sondern 10 zum Beispiel. Ja. Da kann man jetzt Facebook und Google oder Search nicht helfen. Also da kommt es eher auf die Botschaft davon. Und das ist etwas, das wird in der nächsten, übernächsten Welle erst kommen und dafür bauen wir jetzt eine Lösung. Das ist natürlich super schwierig, weil du natürlich, egal, es waren ein paar so Startup oder andere Preise, wo die Leute sagen, wir sollen uns bewerben. Sagen, ah, das bringt uns nichts. Weil wir, ja, haben wir uns beworben, hat nicht recht gebracht. Ich habe dann den Leuten gesagt, du, was ist rausgekommen in der schwierigen Sitzung? Sagt er, also sehr geehrt, das tut mir wirklich leid, aber die haben es ja nicht verstanden. Also die wissen, also wenn du gar nicht weißt, was da hinten, verstehst du das Problem. Also das war ja so, okay, dass die Kühlung für einen Atomreaktor quasi eine Innovation ist, weil sonst dass das Ding zerreißen und du keinen Atomreaktor kennst, bringen sie dafür. Also es macht nicht viel Sinn. Wir sind momentan sozusagen in der Entwicklungsphase sehr weit vorne. Das lässt sich einfach erklären. In Österreich gibt es ja im Startup, darf man ja gar nicht mehr sagen, aber mit Adverity gibt es ja richtig eine große, tolle Unternehmung, die in der Marketingverbesserung, in den Zusammenfahren, was drinnen ist, die haben es auch schwer gehabt, weil die können es jetzt besser schon werden. Ich verbessere einfach deine Daten im Sinne von Marketing und sie gehen ja sehr stark in das aggregierte Thema rein, auch nicht auf die personenbezogenen Daten. Das lässt sich dann noch leichter schon erklären. Mhm. Aber ich sage, bei uns ist so, wie ich schon gesagt habe, wir lösen dir ein Problem, das du nicht weißt, dass du es hast.
Noch nicht.
Und das macht es halt ein bisschen langfristiger.
Noch nicht,
genau. Und da ist es halt so, du musst auf der einen Seite sehr, sehr genau mit deinen Ressourcen umgehen. Also du musst aufpassen, mit was du schaffst, die nicht. Du brauchst auch eine Art von Finanzierung. Du brauchst nicht, wir leben nicht in den USA, nicht Millionen, aber du musst schauen, wie weit kann ich mich noch vorwagen. Und mein Zugang ist immer ein marktbezogener. Sprich, das gibt es durchaus Erfolgsstories. Ich für mich glaube nicht daran, dass ich mich mit einem Team in der Kammer setze, eineinhalb Jahre technologisch was entwickle, dann die Tore öffne, so hurra die Welt, hier sind wir. Das Leben ist Brian, glaube ich, war das, wo der einfach mal rauskommt. Und hofft dann, dass es irgendwer braucht. Wir arbeiten bereits jetzt mit den Kunden in Data Science Projekten drinnen und haben dann begonnen, echte Fälle, die wir haben aus dem Medium, aus dem E-Commerce, aus dem Finanzbereich, in der Analyse zu lösen und bauen aus dem ein Produkt. Ja. Und wir glauben daran, dass diese schier große Menge an Informationen, die immer mehr da ist, dass sie die einfach nur mehr durch, ich sage, maschinelles, künstliche Intelligenz ist immer so hochgegriffen. Wir reden da oft eigentlich über Machine Learning Modelle oder Deep Learning. Wer sagt nicht alle Deep Learning? Ich kenne fast keine Projekte, die echtes Deep Learning sind. Aber wo man sagt, das kann der Mensch nicht mehr sehen und machen, da brauche ich Maschinen. Und solche Maschinen bauen wir jetzt, die wohlgemerkt datenschutzkonform eben diese Dinge machen. Und Nische ist immer wichtig, weil ohne Nische startest du nicht. Es ist nur dann die Frage, wann kommt dieser Nischenmarkt und wann wird aus der Nische ein größerer Markt. Und dann wirst du natürlich wahnsinnig gute Leistung, die besten Mitarbeiter der Welt, Kunden, die dich lieben. Also dann geht es ja erst los, also das echte Leben. Aber im Kern ist es immer die Nische, aus der man rausstartet. Ich kenne niemanden, der mit der ganzen Breite, jeder Autohersteller, den du kennst, der hat ein Auto gebaut. Der hat nicht einen Lastwagen, einen Anhänger, einen Bus, einen Kran, der hat ein Auto gebaut. Nike hat einen Schuh gehabt. Der erste Mac-Computer, diese Holzkisten, war ein Gerät. Das war nicht ein Laptop, ein iPod oder irgendwas. Jeder startet mit einem Service, einem Produkt, sonst geht es nicht anders.
Jetzt hast du schon angesprochen.
War ganz lange Antwort auf die kurze Frage.
Das ist kein Problem. Jetzt hast du schon angesprochen, gute Mitarbeiter. Und ich würde dich gerne fragen, weil ich am Ende des Tages den Ansatz vertrete, da kannst du mir auch gerne widersprechen, wenn du es nicht so siehst, aber ich bin am Ende des Tages als Geschäftsführer, als Gründer dafür da, dass ich jetzt nicht sage, okay, meine Mitarbeiter arbeiten für mich, sondern mein Ansatz ist, ich versuche in ihnen das Beste herauszukitzeln, ihre PS auf die Straße zu bringen und ihnen mit ihrer Position, die sie bei mir ausüben und die Arbeit, die sie leisten, dass sie sich einfach entwickeln können. Ja? Viele Gründer, viele Geschäftsführer sagen immer, ja, du arbeitest für mich und du hast nach mir zu, wenn ich es will, nach springst du, ja. Und da ist, finde ich, auch sehr, sehr viel in Bezug nehmend auf Führung. Wie führe ich Personen? Ja? Jetzt hast du sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Wann hast du das erste Mal dich mit Führung auseinandergesetzt und wie wichtig erachtest du Führung, gerade bei Startups? Auch in deinem Fall.
Ja, also es ist eine lange Antwort, aber einfach zu antworten. Erstens, es gibt nur zwei Themen, die einen wirklich beschäftigen müssten. Das ist einmal, was ist mein Ziel? Wo will ich denn überhaupt hin? Also in welche Richtung wollen denn wir und unsere Mannschaft und unser Team und meine Mitarbeiter laufen? Sehr selten, dass das klar ist und alle wissen. Und das Zweite ist, wie bringe ich sozusagen, wie schaffe ich ein Team und wie schaffe ich, dass dieses Team dort hinläuft? Vielleicht, dass ich anfange, wo hat Führung begonnen? Bei mir hat Führung begonnen mit, ich glaube, 14.
Mit 14?
Oder 15. Okay. Ja, genau. Und da kommt jetzt einmal die Augenbraue, oder was erzählt der jetzt mit 14, ist mein Chef? So genau, das ist ganz einfach. Ich habe mit 14 quasi begonnen, als Kinderskilehrer zu arbeiten. Ich bin im Skirennkader gefahren und habe mir eben was auf dem Niveau als Kinderskilehrer gemacht, habe mit 16 dann der Landeslehrer, aber ich habe da Kinder schon gehabt und denen habe ich Skifahren beibringen müssen. Und ich habe Kinder gehabt, das waren so zwischen 5 und 6 und 7 Jahren, die sind oftmals als Anfänger gekommen, die haben nicht Skifahren können und die wollten dann am Ende der Woche Skifahren. So, und eigentlich kann ich sagen, jetzt muss ich die irgendwie dazu bringen, dass sie das tun, was ich sage, weil ich weiß, wie es geht und wenn sie das nicht tun, werden sie es nicht lernen. Ja. Und jetzt reden wir ja noch nicht einmal vom vernünftigen Erwachsenen, wie man so schön sagt, ich nehme das vernünftig sofort wieder weg. Wir reden von einem Sechsjährigen. Der sagt, Herr Schiller, ich muss Lulu. Und dann muss er das Klo und dann musst du nehmen, musst den Wald gehen und dann musst du den Pinkeln gehen, weil er jetzt Lulu will. Also solche Dinge hat man zum Glück in der Firma nicht, dass also, kein Mitarbeiter und sagt, Gerd, ich muss aufs Klo jetzt bitten. Aber du musst es dazu bringen. Und dann merkt man, also ich habe relativ schnell gemerkt, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Das war super, da hat es mir nichts geholfen, ich habe nicht gewusst, warum. Also ich habe jetzt nicht zwei Wochen Kinderspieler erklärt und war dann Manager, weiß ich, vor Gottes Gnaden. Ich lerne heute noch, Tag und Nacht sozusagen, wo ich Fehler mache und was besser ist. Aber man kriegt eine Routine. Ich nenne das immer, das ist, Führen ist wie Radfahren. Ja. Das heißt, ich fahre halt am Anfang ein bisschen mit Stützen, ich haue es 14.000 Mal hin und irgendwann kann ich es besser und besser. Es ist trainierbar. Es ist nicht so, dass automatisch jeder auf die Welt kommt. Ich kenne Leute, die haben super Noten geschrieben, die waren solche Kanten, die waren schlauer wie ich, die hätten mit permanent verprügeln können, die haben auch schneller rennen können wie ich und keine Ahnung was. Heißt nicht, dass sie deswegen bessere Führungskräfte waren. Nein, das ist sozusagen. Ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte, die da drinnen sind, ist das erste Mal Thema Verantwortung. Ich habe im Vorgespräch kurz gesagt, da gibt es gerade ein lässiges Buch, das kann ich mal schicken, das ist ein schönes Beispiel dafür. Im Kern ist einmal die volle Übernahme der Verantwortung für du als sozusagen Führungskraft. Die volle. Das heißt, wenn wo ein Fehler passiert, bist es du. Hast du alles gemacht, damit er den Fehler macht? Weiß er, warum er das gemacht hat? Wie ist er? Du bist das. Weißt du, der Einzige, wie ist das entscheidend? Das ist einmal Grundvoraussetzung. Da scheitern wir jetzt schon, da können wir kleine 75-80% mindestens, und ich bin ein positiver Mensch, ausscheiden. Weil wenn in der Firma wo was passiert, dann hat der einen Fehler gemacht und weil der den Fehler gemacht hat, hat ich als Geschäftsführer ein Problem.
Ja.
Das ist so ein typischer Fall zum Beispiel. Also das Erste ist, ich muss einmal die hundertprozentige Verantwortung für eh alles übernehmen. Mhm. Der zweite Fall ist das, wenn ich will, dass ich ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufbaue, dann müssen die Leute wissen, warum sie das tun. Wenn ich sage, okay, ich baue jetzt ein Kohlenbergwerk und da soll jeder nur einfach mit der Schaufel aus der Wand schwarzes Zeug rauskratzen, dann wird das halbwegs gehen. Wann jetzt aber was passiert, das nicht nur rauskratzen hast, sondern da bricht was ein oder so, dann ist natürlich die gesamte Flexibilität, wenn sie nur das machen, was man ihnen sagt. Also das Wichtigste ist, hast du das, was du willst und wo du hin willst, so erklärt, dass es jeder verstanden hat. Hat es jeder verstanden? Und jeder verstanden hast nicht, dass die Tante Mietze in der 17. Reihe deine Abschreibungszahlen aus dem Jahr 23 und 24, nein, sie sollte nur wissen, warum muss sie jetzt den Staubsauger die Firma putzen? Und was ist da wichtig und warum soll das gut sein? Nämlich, dass ich sage, morgen oder es kommen Gäste und ich möchte, dass bei uns schön ausschaut. Wenn ich sage, ich möchte, dass schön ausschaut, dann weiß ich, ich räume ein Mistkübel gleich mit aus und tue nicht, weil er möchte, dass es schön ausschaut. Wenn ich zu ihr sage, du Staubsaugen, dann geht es beim vollen Müssen vorbei. Und das ist nicht böse. Und dann sagen die Leute immer, kannst du nicht mitdenken? Oder ist das nicht logisch für dich?
Ja, ja, ja.
Ich, nein, du hast gesagt, das ist Staubsaugen. Ich habe super geil Staubsaugen. Ich war doppelt so schnell wie alle anderen. Es ist picobello. Du hast nicht gesagt, das will ich den Geschirrspüler ausräumen oder den Müsli. Also der Grund, warum man das tut, damit ich sagen kann, ich kann mich danach richten. Und dann brauche ich auch eine Art von Fehlertoleranz oder Offenheit. Ja. Weil man neigt dann dazu, dass wir beide glauben, wir sind die Gescheitesten der Welt. Und jetzt kannst du, und ich würde nicht so sagen, nein, auf gar keinen Fall, das darf man ja wirklich nicht. Aber wir sind extrem gefährdet. Weil wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, dein Spezial mit dir, und ich mache einen, und ich mache den anders wie du. Anders, ganz anders. Ohne dass wir noch wissen, ist es erfolgreich oder ist es nicht erfolgreich. Dann würdest du sozusagen dein nettes Lächeln wahrscheinlich kurz einmal verlieren und denkst, Alter, was tut der da? Ja. Ich darf das ganz anders machen. Das führt zu nichts. Das ist ein Scheiß. Und sowas aber auch zuzulassen und dann das Ergebnis zu besprechen, wenn wir in die gleiche Richtung rennen. Also ich rede davon, wir wollen besten Podcast aller Zeiten zum Thema Financial Community, was auch immer. Und das nicht zu sagen, hey, ich weiß, wie es geht und so machen wir es jetzt, das ist, ich kämpfe jeden Tag, jeden Tag. Und dann denkst du auch noch, okay, das wird jetzt nicht einmal 100%, das wird, der macht es anders und es wird nur 90%. Wenn er es so macht, ist er quasi 100%. Nur, wenn ich dich in eine Richtung schiebe, egal, ob es die richtige ist, was ist denn der Eindruck? Hurra, ich habe was erreicht, oder? Ja. Alter, der schiebt mich dahin. Ja. Also das sind, also was ist das Ziel und warum machen wir das alles? Warum dann wir jetzt einen Podcast machen? Weil du einfach die geilste Podcast-Firma der Welt sein möchtest und schauen mit der Qualität, dass du Leute mit mir triffst, dass du denen logst, irgendwelche Sachen raus, die sie gerne andere auch machen würden. Das ist der Grund. Ja. Und dann hätte ich gern die Freiheit, dass du das machst ein bisschen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, bei uns an der Wand, ich glaube, das habe ich dir ja letztes Mal gesagt, wenn man so persönlich getroffen hat, hängt an der Wand Klarheit für Harmonie.
Ja,
definitiv. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Klarheit heißt ein respektvoller, ehrenhafter, ordentlicher Umgang, aber eine klare Ansprache. Ich habe den Eindruck, in dem Projekt ist das und das schiefgelaufen, was können wir uns da anschauen, was sind die Gründe für Fehler, wie können wir das jetzt? Ja. Und nicht, weil wir uns beide gut verstehen, denken wir, Alter, ich glaube, beim Daniel, das ist nicht gut gelaufen, aber naja, er wird eh selber draufkommen, ich sage jetzt nichts, weil ich verstehe mich voll gut mit ihm und er ist ein lässiger Typ und er kann es ja, sage ich nichts. Ja. Nein, es gibt sozusagen, da gibt es von Google nämlich sogar ein ganz spannendes Projekt, das sind so einen griechischen Mythologienamen, wo sie das Thema Projekterfolg und Co. sich angesehen haben. Wie stellt man Teams zusammen? Und dass Teams divers sein müssen, okay, das haben wir schon lange. Wenn du, keine Ahnung, 5 Alpha-Fuzis wie mich zusammensitzt in einem Raum, dann nach spätestens 10 Minuten leben 4 nicht mehr und der eine ist eh auch. Also das wird nicht funktionieren, das kommt nicht gut raus. Aber was man herausgefunden hat, dass das alleine noch nicht der Grund, warum erfolgreich ist. Die Gründe, warum erfolgreich sind, sind anders. Die sind auf der einen Seite, dass es diese mentale, soziale Freiheit gibt. Das heißt, jeder darf sagen, was ihm einfällt, ohne dafür gewertet zu werden. Ja. Das, wenn ich sage, hey Daniel, ich finde eigentlich das, was wir da machen, ist nicht schlecht, aber ich hätte das gerne mit einer Briefe geschickt, das Interview, dann müsstest du sagen, okay, ist spannend, können wir nutzen, können wir nicht nutzen, und sagen, weil das ist so deppert, dann kannst du nicht einen Brief da haben. Also diese Freiheit zu haben, weil wenn du das zweimal zu mir sagst und ich komme mit einer Idee daher, die halt nicht ganz konform ist, dann sage ich es nicht mehr. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht zurückgewiesen und beleidigt und komisch oder verarscht oder was anderes werden oder ausgelacht. Also ganz ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, den macht man nie und ich bin auch immer wieder gefährdet, ist, jeder kommt im gleichen Umfang zu Wort. Ja. Das verschwindet sofort wieder, weil man hier zu dritt drüber reden. Du sagst was, ich sag was. Und dann sagen wir dann Fritzi, der da rechts von uns sitzt, sagt, du Fritz, was sagst du dazu? Sagt er, ich bin vorher der Meinung, genauso wie es der Daniel und auch wie es früher genauso ist, da brauche ich nichts mehr sagen. Was würden wir sagen? Ja, passt. Und ich wette mit dir, Daniel, ich wette um alles, was da liegt von mir, wenn wir den Fritz fragen würden, passt Fritz, das finde ich cool, sind wir einer Meinung, aber sag bitte in deinen Worten vollständig noch einmal, was du der gleichen Meinung mit uns bist.
Und was wir
gesagt haben. Ich wette zu 100%, dass das, was er sagt, nicht identisch mit dem, was wir gesagt haben.
Ja, 100%.
Also es geht in der Richtung schon hin. Das heißt, es geht durch jemanden, der nichts sagt, weil er nicht sozial frei ist, dass ich sagen kann, was ich will. Oder das geht genau diese Essenz in Teams verloren, die aus einem normal guten Team ein unschlagbares Team machen. Es gibt Teams, da sind Underperformer drin, also gerätete Underperformer. Da treten vier offensichtliche Schwachköpfe gegen einen Guru an. Und da gibt es im Blitzscaling quasi in dem Buch gibt es ein paar so Beispiele. Ja. Und jedes Mal haben die vier Schwachköpfe den Guru geschlagen. Jedes Mal.
Geil.
Wenn es diese Grundprämissen, jeder redet, jede Meinung zählt, machen sie ganz wichtig. Also das sind so Dinge, an denen müssen wir arbeiten, weil unser Ego, das ist halt leider mal noch krokodilartig aus der Zeit, das hat jeder von uns. Ja. Das Ego ist entweder in den Angriff oder in die Verteidigung gehen. Und ich bin halt einer, glaube ich, kann man ja ahnen, was meine Variante ist und jetzt auch. Und dann gibt es aber andere, die verteidigen sich. Der heißt, hey, was da ist der Daniel? Immer macht er sich lustig, wenn ich was sage. Meine Arbeit taugt mir eh, ich muss ja eh nicht so. Das passt eh so und cool und nein, haut schon hin, aber ich sage jetzt nichts. Also da ist niemand gefeit. Und meine Generation ist sogar noch gefährlicher, weil durch das, dass ich schon so viel gesehen habe, glaube ich, dass es auch schon wahr ist, was natürlich komplett der Plätze ist.
Das ist ein guter Punkt.
Wenn ich so wäre, dann müsste ich da auch die Lottozahlen vom nächsten Sonntag sagen können. Das kann ich aber nicht. Und da muss man extremst aufpassen drauf. Und ich denke mal, das ist ein permanentes Training. Erstens, ist es klar, was wir denn wirklich wollen? Und was ist, wenn du sagst, du hättest gern einen guten Podcast? Dann kann ich sagen, ja, was ist ein guter Podcast? Dann kannst du mir jetzt stundenlang was erzählen. Wenn du mir aber sagst, wozu denn dieser Podcast gut ist, was wollen wir denn damit erreichen oder bezwecken oder warum ist es für einen Kunden, einen Großartigen von dir wichtig, dass er den hat? Ja. Das ist dann das Wirkliche, warum. Das ist wie in dem Beispiel im Häuserkampf, sagen, hey, du musst beim Aufpassen bei der Kurve, wenn du so umschaust, schießt du deine Birnen weg oder was anderes. Also wie ist das im Erklärungsthema, wir müssen ein Gebäude verteidigen, weil gerade ein Flieger über uns drüber fliegt. Ja. Also dieses Warum ist ganz wichtig. Diese Klarheit auch im Sinne von, was passt gut und nicht gut. Und ganz wichtig, weil wir immer in so Diskussionen von jeder soll machen, was er will, nein, ganz klare Rahmenbedingungen. Weil die große Gefahr, und ich sehe das bei Startups immer wieder, ist, jeder soll frei entscheiden über alles. Das führt in den Wahnsinn, weil am Ende des Tages, wenn ich sage, ich dringe jetzt da bei dem oder anders, das kann ich schon entscheiden. Wenn ich aber sage, ich brauche jetzt ein Handy, darf ich eins kaufen? Darf ich das? Jetzt frage ich Daniel, jetzt brauche ich Kreditkarten, wie tue ich? Also das führt nur zu, wenn ich sage, das sind deine Rahmenbedingungen, umso klarer die Rahmenbedingungen, umso größer die persönliche Freiheit. Das hat nichts mit Bevormundung und Co. zu tun. Und dann muss ich noch die gemeinsamen Arbeitsregeln, die ich gerade gesagt habe, sagen, und wenn mir das alles gelingt und mir immer klar ist, dass der Einzige, der 100% verantwortlich ich selbst bin, dann kannst du eigentlich super loslegen.
Ja, und das bricht aber den, also das ist, glaube ich, sehr unterschätzt und bricht den meisten Firmen oder wenn man ein Projekt startet, einfach das Knack. Ja, also die Kultur zu kommunizieren und Kultur zu leben, ist glaube ich, sehr herausfordernd. Ja.
Kultur ist nichts anderes. Also ich sage immer, es gibt, scherzhaft, das Thema Kultur sozusagen, das wird immer, ich finde, das ist das Allerwichtigste auf der ganzen Welt ist. Und es ist gleichzeitig das, was immer falsch verstanden ist. Bei Kultur wird immer quasi so mit Softfacts und haben wir einen Kohleautomaten oder andere. Nein, ich sage, bei den Marines gibt es auch Kultur. Und bei uns in der Firma gibt es auch Kultur. Was ist eine Kultur? Eine Kultur ist das, wie du mit deinen Führungskräften und nach unten verhältst. Das ist die Kultur. Und ich sage, das ist ja die Analogie zu Kindern und Management, gibt es ja sozusagen ja, ziemlich intensiv. Weil es gibt sozusagen die drei Geheimnisse, also ich habe Buben, muss ich gleich dazu sagen, vielleicht ist es stärker ausgeprägt, drei. Aber da gibt es eine Analogie. Es gibt drei, ich sage, Papa-Tugenden und es gibt drei Management-Tugenden, die sind für die Erziehung von Kindern und für das Leid eines Unternehmens gleich. Und wenn du meine Jungs fragst und sagst, was sind die drei Dinge, was jeder sofort sagt, der Bitten, Daniel, bitte tun wir das, weil das ist auch wichtig. Betteln, Daniel, bitte, jetzt habe ich das dreimal gesagt, wir brauchen das für den Kunden oder erpressen. Daniel, machst du die Haut aus.
Ja.
Bitte betteln und erpressen. Das sind die Geräte und das Gleiche hast du aber mit Kindern auch einander. Also diese Analogie, das in ins Führen oder nicht, es gab ganz viele Mütter, die daheim sind, die quasi im Stress halt, die dann auch nichts anderes. Welche Priorität tue ich als erstes, was muss ich machen, wem sage ich das? Die Problematik ist, dieses Klarheit vor Harmonie führt dann oft, wo man einfach das Nein nicht tut. Und da sind Frauen ein bisschen gefährdeter dazu, weil sie schneller Nein, nicht Nein sagen als wie Männer oder was.
Das stimmt, anderes. Ja. Das
wo
stimmt.
Man sagen muss, Nein. Und dieses Nein ist ja nicht, Daniel, Nein. Und es klingt schlimm, wenn man, du fragst, hey Gerd, am Freitag um die Uhrzeit können wir unser Interview machen? Und wir sagen, nein, das geht sich nicht aus. Dann klingt das ja nicht harmlos. Wenn ich aber jetzt sagen würde, dass er der Wahrheit entspricht, Daniel, nein, weil nämlich die Person XY wichtiger ist als deine Person und deswegen kicke ich dich und bitte mich der anderen, dann klingt das jetzt überhaupt nicht mehr so kuschelig,
ja,
oder?
Ja.
Ist ja, warum ist er? Aber im Kern ist es ja das. Im Kern, wenn ich sage, nein, ich habe keine Zeit, hast, ich muss was anderes tun. Und das ist etwas, da muss man aufpassen. Man muss sich quasi, je nachdem, und diese Frage stellen sich AI, für was bin ich denn da? Für was bin ich angestellt? Für was wäre ich Zeit? Warum? Warum bin das ich? Und was muss ich da machen? Und bei mir ist so, wenn ich jetzt keine anderen Social Media Kommentare auf dem Firmenaccount mache, oder wenn ich mich quasi im Büro gerade ärgert und die Sesseln unterschiebe, oder keine Ahnung, mein Mailpostfach durchsuche mit irgendwas, ganz ehrlich, ist das wegen dem ich einen Kühner anstelle, ein Schweinegötze, der es macht? Oder hätte ich bei einem lieber zu wissen, wo entwickelt sich der Markt? Welche Leute brauche ich? Weißt du, die Frage, wozu bist du da, um dann zu sagen, was ist meine Priorität? Jetzt sind wir aber dann schon, was ist mir zu und was sind meine Maßnahmen, das muss mit dem zusammenhängen. Und das geht oft unter. Wir haben alle ein Ressourcenproblem, alle. Wir haben zu wenig Geld und zu wenig Zeit. Und ehrlicherweise, das wird nie anders. Ich kenne Leute, die haben aus unserer beiden Sicht ausreichend Geld. Also da reden wir über schon dreistellig im Millionenbereich. Glaubst du, dass einer von denen jemals sagen würde, Alter, ich habe einfach zu viel Zeit. Das habe ich noch nie gehört, noch nie. Also es bleibt immer sozusagen ein Ressourcenproblem. Und deswegen muss ich mich laufend damit beschäftigen, bei dem Thema. Und das sind so Punkte, die muss man mit sich selbst reflektieren. Ja. Und auch schauen, hey, kann ich besser werden? Und jetzt bin ich 51 und ich weiß nicht, ob der erzählt, mein erstes Erlebnis zum Thema Führung war mit 14. Du müsstest eigentlich sagen, Alter, das muss ein Guru sein, der weiß alles.
Gott, der hat das Leben durchgespielt.
Gar nicht. Ich bin auf einer Stiege mit 100 Stiegen, bin ich drei Stufen gegangen in meinem Entwicklungsgrad. Ja. Wo ich mich ärgert wieder, hey, jetzt habe ich dich nicht ausreden lassen. Oder, Mahe, warum hast du das jetzt nicht gesagt? Du weißt genau, das war ärgerlich. Warum hast du das da? Also ich lerne und versuche und trainiere die ganze Zeit, das besser zu machen. Und mir gelingt es manchmal und manchmal wieder nicht, aber ich weiß zumindest dann, was ich ansetzen muss.
Mhm. Abschließend und letzte Frage, reflektierend, was war das wichtigste Learning, was du dieses Jahr gemacht hast? Und ich weiß, es wird viele Learnings gegeben haben, aber was war das wichtigste Learning im Jahr 2021? Für dich persönlich.
Das wichtigste Learning war, dass ich bei Dingen, Prozessen, Personen, das ist ganz egal, was es auch immer ist, zu lange gewartet habe für eine Entscheidung. Zu lange heißt nicht Jahre, Monate, Wochen, einfach zu lange, weil ich habe es gesehen, ich habe mir es gedacht und habe dann einfach zu lange gewartet, eine Entscheidung zu treffen, weil ich eine Entscheidung treffen musste, egal wie auch immer, irgendwem nicht passt. Entweder ein Mitarbeiter nicht, ein Prozess nicht oder ein Prozess, den ich selber gern hätte, aber der halt nicht erfolgreich ist. Also ich habe einfach zu lange zu. Es ist uns viel gelungen, also ich rede jetzt in einer Luxusproblemvariante und wir haben viel weitergebracht, aber am Ende des Tages muss ich für mich sagen, manche Dinge hätte ich schneller, direkter und gerader machen sollen. Und gerade was Personen oder Prozesse oder so auch betrifft, weil wir haben ein richtig cooles Team. Also ich bin mit allen voll happy, aber waren viele voll, ich sage immer, wir sind so jung, da war, wie ich als erstes am Computer gewesen bin, haben sie deren Eltern noch nicht einmal kennt. Also nicht, dass die nicht auf der Welt waren, sondern die Eltern haben noch nicht einmal miteinander irgendwas gehabt, wie in die Mitte der 80er, ich beim VC20 gewesen bin. Aber das ist was, wo man sagt, ja, unangenehme Dinge nicht schnell genug gemacht zu haben. Das ist sozusagen sicher das größte Learning, weil wir haben unglaublichen Progress gemacht, unsere Leute haben sie entwickelt. Und, aber es gibt nie, du hast es perfekt gemacht. Perfektion gibt es nicht. Viele Leute, die sagen, sie sind Perfektionist, die halten das für die größte Ausrede aller Zeiten. Ja. Weil das ist, ich sage mal, lass uns mit einem Künstler beschreiben, das ist ein bisschen leichter. Für den ist einer der Kernfragen, wann ist er Bild fertig? Und viele wollen halt dann nur, es ist noch nicht fertig. Ich sage, im Endeffekt ist es oft eine Ausrede, weil das ist, wenn ich sage, ich schreibe jetzt ein Buch oder andere Dinge. Solange ich erzähle, dass ich es tue, ist es ja lässig. Ja. Ich trainiere für einen Ironman. Aber ehrlich, zählen du, bist du gelaufen oder nicht? Und tust du es jetzt oder nicht? Und das sind halt so Dinge, da Perfektionismus ist, nein, es muss super sauber ausschauen, es gibt kein Perfektionismus. Ein schwarzes Loch, in dem sitzt es vielleicht fast perfekt. Ja. Und da muss man aufpassen, dass es nicht, aber wenn ich sage, so zurück, was hätte uns noch ein Stück weitergebracht, was hätte dem Team geholfen, quasi besser zu arbeiten, damit wir coolere Sachen für unsere Kunden sind. Wir sind kein Non-Profit. Wir sind dazu da draußen unseren Kunden zu helfen, aus neuen Daten neue Umsätze und neue Kundenverbesserungen zu finden. Das ist der Zweck. Und das hätte man mehr erreicht, hätte Gerhard Kürner manche Themen früher und klarer und schneller abgehandelt.
Gutes Learning, oder? Für das Jahr 2022.
Das ist Erkenntnis für einen selbst ist bitter.
Aber das Allerwichtigste, und sich das auch einzugestehen. Ja, wer das kann, ich glaube, dem steht die Welt offen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Gerhard, danke dir für deine Zeit. Alle Links zum Gerhard findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Und danke für deine Zeit, war wahnsinnig lehrreich. Und das nächste Mal wieder in physischer Form, in Persona, bei dir in Linz, hätte ich gesagt.
Ja, danke Daniel an dich. Nur eine Gratulation für deinen und euren persönlichen Erfolg. Gerade in dem Podcast, ich habe es sehr genossen damals schon. Ich bewundere, was ihr macht. Ich finde das großartig. Ich hoffe, es geht bei euch weiter so. Und auch danke für die zweite Einladung, die ich ja mittlerweile von dir schon bekommen habe. Danke und alles Gute. We'll be right back.